Im Grunde ist dieses Buch über Leonard Cohen ein Kurzroman, der aus zwei Teilen besteht. Ich lese jetzt heute Abend eine gekürzte Fassung des ersten Teils und dann muss ich mal sehen, wie weit die Uhr da geht. Vielleicht auch noch ein ganz bisschen in den zweiten Teil hinein. 1969 und der Protagonist Lukas ist 18 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Wenn er zu Bett ging und das Licht gelöscht hatte, schaltete er das Radio ein. Das magische Auge leuchtete dann durch die Dunkelheit, legte einen samtartigen Schimmer auf die Dinge und verwandelte das Zimmer in einen grün fluoreszierenden Kokon. Das wuchtige Röhrengerät Nordmende Fidelio mit seiner Stoffbespannung vor dem Lautsprecher war eigentlich schon damals eine technische Antiquität, hatte aber einen verblüffend satten Klang und die Wahltasten für MW, LW, KW und UKW aus weißem Bakelit sahen aus wie die verkürzte Tastatur eines Klaviers. Und keine noch so moderne Hi-Fi-Anlage zeigte die Signalstärke als magisches Auge, dessen grüner Schein wie ein undefinierbares Glücksversprechen schimmerte und mit der Musik verschmolz, um deren Willen Lukas dem Radio lauschte, bis er einschlief und die Musik in seine Träume verwob. Diese Musik wurde so gut wie nie von deutschen Sendern gespielt, aber auf der Skala des Radios fanden sich neben allerlei exotischen Orten wie Monte Carlo, Brüxels, Stavanger, Beromünster, Vatikan und Kalundborg auch Stationen, die das, was Lukas Eltern als Negermusik verabscheuten, zuverlässig lieferten. AFN, BFBS, amerikanische und britische Soldaten hatten zweifellos einen besseren Musikgeschmack als Lukas Eltern. Eingesponnen und durchdrungen von der Musik trieb er im grünen Schimmer seiner Radionächte durch wogige Regionen des Halbschlafs. Dabei kam es ihm manchmal so vor, als sei er selbst die Musik oder ein Teil dessen, wovon diese Musik erzählte. Der Liebeslieder singende Hurdy-Gurdy-Man, Eleanor Rigby, die Reis vom Fußboden aufsammelt, ein Matrose auf der Proud Mary, der es mit einer Honky-Tonk-Woman treibt, der rätselhafte Eskimo Mighty Quinn oder der verrückte Old Flat-Top in Walross-Gummistiefeln. Solche Auflösungen der Grenzen zwischen Lukas und der Musik hielten sich auch noch für eine Weile, wenn er zwischendurch erwachte und es genoss, dass die Songs wie wahr gewordene Träume in ihm lebten und er in ihnen. Und auf diese Weise gelangte eines Abends auch eine geheimnisvolle Suzanne in sein Bett. Sie kam im Gewand einer einfachen, ebenso eingängigen wie eindringlichen Melodie, begleitet von einer akustischen Gitarre, vorgetragen von einer Baritonstimme, sonor, hypnotisch, sinnlich, als käme sie aus einer Tiefe, die Lukas unbekannt war, in die er aber umso sehnsüchtiger hineinhorchte, während Frauenstimmen durch den Hintergrund schwebten und Streichinstrumente sanfte Muster webten. Obwohl sein Englisch passabel war, verstand Lukas vom Text nur Bruchstücke. Ein übers Wasser gehender Jesus kommt darin vor, Seeleute, ein einsamer hölzerner Turm, eine Frau, die Suzanne heißt, Lumpen und Federn trägt und jemanden auf ihre Wellenlänge bringt und Körper im Refrain, sein perfekter Körper, dein perfekter Körper, ihr perfekter Körper und ein Fluss, der davon redet, immer schon der Liebhaber dieser Frau gewesen zu sein. Und also ging es um Sex. Oder vielleicht auch nicht, weil nicht Körper zu Körper findet, sondern der perfekte Körper durch etwas anderes berührt wird. For you've touched her perfect body with your mind. Aber was bedeutete hier Mind? Verstand? Geist? Fantasie? Das Ganze ergab keinen rechten Sinn und hatte dennoch eine überzeugende, geradezu überwältigende innere Logik, war voller sehnsüchtiger Sinnlichkeit, aber fernab allen Kitsches. Es war auch keine der üblichen schlichten Lagerfeuer-Folksongs und schon gar kein Protestsong, war nicht Pop noch Rock, sondern, ja was, ein gesungenes Gedicht? Und der, der es sang, wusste, wovon er sang. Es klang durch und durch erwachsen. In seinem sonnambulen Dämmer war die Anmoderation ungehört über Lukas hinweggegangen, so dass er den Titel des Songs und den Namen des Sängers nicht wusste. Nun lag er wacher als zuvor. Um die Wirkung des Songs nicht durch ein anderes Lied zu zerstören, schaltete er das Radio aus. Das magische Auge wandelte sich von dunkelflaschengrün zu türkis und versank dann in der Dunkelheit. Indem er versuchte, in der Erinnerung Melodie und Textfragmente noch einmal zusammenzufügen, wurden sie immer unverständlicher, fremder, als wären sie aus einer anderen Welt gekommen. Das Lied löste sich langsam von Lukas ab. Suzanne entließ ihn aus ihren Armen und verdunstete in einem traumlosen Schlaf. Harry kannte noch viel mehr Songs als Lukas, aber als der ihm andern Tags vorsummte, was er von der Melodie zu erinnern glaubte, schüttelte Harry nur den Kopf und auch die Texttrümmer sagten ihm nichts. Nie gehört. Harry, der eigentlich Harald hieß, war Lukas bester Freund. Sie sangen und spielten Gitarre, traten als Luke and Harry bei Schulfesten auf, in Jugendclubs, manchmal auch in Diskotheken während der Tanzpausen. Harry war musikalischer als Lukas, der Probleme hatte, eine Zweitstimme zu halten. Harry spielte auch besser Gitarre und es fiel ihm leicht, von den Schallplatten die Harmonien und Akkorde der Songs abzuhören, die sie in ihr Repertoire aufnahmen. Dafür verstand Lukas die englischen Texte besser und konnte sie sich besser merken. Ein paar Songs hatten sie sogar schon gemeinsam geschrieben. Musik Harry, Text Lukas. Und somit bildeten sie ein Duo, das sich bestens ergänzte. Das Lied über die Lumpen und Federn tragendes Suzanne hätte natürlich wunderbar in ihr Repertoire gepasst. Da war Lukas sich sicher, aber ganz ohne Kenntnis von Musik und Text ging es nun einmal nicht. Luke und Harry treten auf einem Schulfest auf mit ihren Songs und bei diesem Schulfest lernt er ein Mädchen kennen, Brigitte, genannt Gitte, in die er sich einigermaßen hoffnungslos verliebt. Und das überspringe ich jetzt aber, wobei Gitte aber natürlich gleich noch wieder auftauchen wird. Harry hatte auch einen älteren Vetter namens Rüdiger, der in Hamburg Soziologie studierte. In den Semesterferien jobbte er als Kellner in einer Diskothek auf Norderney und dank seiner Vermittlung ergatterten Lukas und Harry dort zwei Gigs. An einem Wochenende im August sollten sie Freitag und Samstagabend in den Tanzpausen auftreten. Das Honorar war karg, 50 Mark pro Kopf und Abend, dazu freie Getränke und Logis in der Jugendherberge auf Rechnung der Disco. Das Beach House wurde als Café und Bar betrieben und fungierte abends während der Hauptsaison als Diskothek. Die Gäste waren hier anders als im Carnaby Club, der Diskothek, in der Lukas und Harry zu Hause verkehrten und die hauptsächlich von Teenagern, Schülern und Studenten besucht wurde. Das Norderneyer Publikum war im Schnitt älter, war auch besser betucht. Im Carnegie Club trank man Cola oder Bier und manchmal roch es nach Marihuana. Im Beach House trank man Gin Tonic oder Sekt und das Kokain konnte man gar nicht riechen. Die Musik war hier wie dort die gleiche, fast jedenfalls, denn im Beach House mogelte der Disc-Jockey zwischen Rolling Stones, Temptations und Creedence Clearwater manchmal auch den einen oder anderen deutschen Schlager. Michael Holm, Christian Anders, Peter Maffay, solche Sachen. Das, erläuterte Saisonkellner Rüdiger, seien so Sonderwünsche von manchen Gästen, zumeist weiblichen, die Geld in den Laden brachten und also befriedigt werden mussten, musikalisch jedenfalls. Lukas und Harry waren allerdings überzeugt, dass dergleichen Knödeleien im heimischen Carnegie Club zu Protest und Boykott geführt hätte. »Wir könnten aber auch Heinche in unser Programm aufnehmen«, sagte Lukas. »Vielleicht befriedigt das ja die Geldreinbringerinnen.« Harry grinste, »oder sie lassen uns das gleich selber machen. Dann müssen wir nicht in der Jugendherberge pennen.« Der Disco-Betrieb begann hier später als zu Hause. Bis zu ihrem ersten Auftritt blieb noch Zeit genug für einen Spaziergang zum Strand. Der Spätsommertag war heiß gewesen, aber bei Sonnenuntergang kühlte es schnell ab. Sie setzten sich in einen der um diese Tageszeit verwaisten Strandkörbe. Harry drehte einen Joint, der zwischen ihnen hin und her ging. Das gute Gefühl, neben dem besten Freund zu sitzen und schweigend auf Wasser und Himmel zu schauen, besänftigte die Mischung aus Kummer und Wut, Sehnsucht und Frust, mit der die Erinnerung an Gitte in ihm rumorte. Umschwebt von Dunstschleiern floss die Augustsonne in gelbroter Glut wie Honig dem Meer zu, brach auf seinem grün zu silbern gleißenden Lamettastreifen. Manchmal flimmerte das Wasser so türkis wie Gittes Kleid und manchmal wie das Leuchten des magischen Auges im Radio. Über den Dünen sichelte ein früher Mond durchs verbliebene Licht. Es war fast windstill und obwohl die Flut kam, gab es kaum Brandung, sondern die Wellen schwappten matt und schaumig über den Sand, zischelten und murmelten leise Musik und geflüsterte Worte. Das Lied kam zu Lukas zurück. Wrackteile, Treibgut jenes Songs aus dem Radio, in dem es um einen Jesus ging, der nur für Ertrunkene sichtbar war, weshalb er sagte, all men will be sailors, then until the sea shall free them. Dass diese Zeile in Lukas Erinnerung angeschwemmt wurde, musste wohl am Meer liegen und am Licht oder am Joint. Im Beach House spielten Luke und Harry an diesem Abend zweimal je eine halbe Stunde. Ein Teil des Publikums erwies sich als komplett desinteressiert, plauderte, lärmte und lachte während der Songs, obwohl der DJ um Ruhe gebeten hatte. Die Mehrheit der Gäste hörte jedoch zu und manche sangen sogar gelegentlich bei den Refrains mit, besonders kräftig, wenn auch leicht schräg, beim Boxer. Lai, la, lai, lai, la, lai, la, la, lai, la, lai, la, la, lai, la, lai. Bei Catch the Wind geriet Lukas aus dem Takt, weil er an Gitte denken musste, die ihn wie ein Traumbild berührt hatte, nur um sich sogleich wieder in Luft aufzulösen. Ah, but I may as well try and catch the wind. Dem folgte dies di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di. Und dabei mischte sich auf dem Publikum eine Frauenstimme ein, etwas heiser, doch sicher den Ton haltend. Lukas versuchte, die Frau ausfindig zu machen, aber gegen die auf ihn und Harry gerichteten Spotlights waren nur Silhouetten zu erkennen. Dann wurden wieder Platten aufgelegt, I heard it through the grapevine, black is black, back in the USSR, solche Sachen halt. Die Tanzfläche füllte sich. Lukas und Harry setzten sich an die Bar, bestellten Bier. Rüdiger schob ihnen zusätzlich Gläser mit einem dunkelrot funkelnden Schnaps zu. Sie tranken. Das Zeug brannte in der Kehle, erzeugte aber Behagen, als es sich im Magen breit machte. Heißt Würgeengel, sagte Rüdiger grinsend, selbstgebrannte Hausmarke, nichts für Warmduscher. Sie löschten mit Bier und noch ein Würgeengel, ging ja alles aufs Haus. Getanzt wurde inzwischen nach Time Has Come Today, ewig lang und milde psychedelisch. Wir sollten vielleicht eine Rockband gründen, meinte Harry nach einigem Nachdenken. Das kommt bei den Mädels viel besser an als unser harmloser akustischer Kram. Lukas nickte stumm. Time Has Come Today hatte irgendwann auch ein Ende. Das nächste Stück passt gut auf unsere schöne Insel, Leute, verkündete der DJ. Gewünscht hat es sich Manuela Müller-Diefenbach. Wer sie kennt, weiß warum. Wer sich beschweren möchte, wende sich direkt an sie. Gelächter, ab geht die Post mit, er hat ein Motorboot. Lauteres Gelächter, Beifall von Gitte. Lukas verschluckte sich am Bier, hustete. Ist was, erkundigte sich Harry. Lukas schüttelte den Kopf. Das dümmliche Liedchen war fraglos als Scherz gemeint, aber konnte es einen schlechteren Scherz geben, ausgerechnet von Gitte? Er deutete mit gesenktem Daumen auf das leere Schnapsglas. Rüdiger schenkte nach. Der Würgeengel brannte den Schmerz weg, jedenfalls ein bisschen, und auch das Motorboot des Grauens hatte endlich ausgedümpelt. Mit der Bemerkung, das sei ja auch ein Boot, ließ der DJ Proud Mary vom Stapel. Eine Frau schob sich neben Lukas an den Tresen, winkte Rüdiger zu sich heran und bestellte 3 Gin Tonic. Wir sitzen da hinten an der Eckbank, sagte sie. Lukas sah sie von der Seite an. Eine wilde Lockenmähne, schwarz oder dunkelbrünett, im flackernden Zwielicht der Beleuchtung war das nicht genau zu erkennen, fiel über nackte, stark gebräunte Schultern bis auf ein trägerloses, weißes Top. Sie wandte sich ihm zu, lächelte. Sehr weiße Zähne im ebenfalls gebräunten Gesicht, die Augen geschminkt, die Wangen vermutlich auch. Das Top gewährte verheißungsvolle Blicke. Hat mir gut gefallen, was ihr da gesungen habt. Wirklich sehr, sehr gut, schnurrte sie und tippte dabei mit den Fingerspitzen die Fingernägel dunkelrot lackiert, wie zufällig auf Lukas Handrücken. Die Stimme klang sonor und etwas heiser. Hatte womöglich sie bei Catch the Wind mitgesungen? Bevor er fragen konnte, wandte sie sich ab und ging zurück ins Halbdunkel. Er sah ihr nach, der sehr eng sitzenden schwarzen Jeans und dem weiß leuchtenden Top. Respekt, Respekt, sagte Harry. Du hast ja Groupies. Lukas grinste. Hast du die Stimme gehört? Alt, würde ich sagen. Wenn nicht noch älter, sagte Harry. Die ist bestimmt schon 30, vielleicht sogar drüber. Bei der kannst du was lernen. Auch bei Luke und Harrys zweitem Auftritt des Abends mischte sich die Stimme wieder ein, diesmal bei Norwegian Wood. Ihr Musikgeschmack war gut, keine Frage. Und die Stimme klang, ja, wie klang sie eigentlich? Sinnlich? Verführerisch? We talked until 2 and then she said, it's time for bed. Oder ging da seine Fantasie mit ihm durch? Kurz nach Mitternacht hatten sie ihren Job erledigt. Der Beifall war kräftiger als beim ersten Set, aber echte Begeisterung klang doch anders. Lukas schielte zur Eckbank, auf der die Altstimme mit 2 anderen Gästen saß. Sie hob die Hand. Führte sie nur das Glas an den Mund oder winkte sie ihm zu? Er griff zu seinem Bier. Seine Hände zitterten vor Aufregung, aber er stärkte mit weichen Knien durch den Raum, bis er vor ihr stand und nicht wusste, was er sagen sollte. Setz dich, sagte sie, als hätte sie ihn ganz selbstverständlich erwartet und klopfte mit der rechten Hand auf den freien Platz neben sich. Ja, danke und hallo, sagte er beklommen, nickte der Frau und dem Mann zu, mit denen sie an dem Tischchen saß und nahm Platz. Das sind meine Freunde, sagte sie, Gudrun und Ralf. Sie sind aber gerade im Aufbruch, nicht wahr? Ja, leider, sagte Ralf hölzern, schaute demonstrativ auf die Uhr und stand auf. Ach, Gudrun erhob sich von der Bank. War eine tolle Show von euch, aber wir müssen jetzt wirklich los. Ach, wie schade, sagte die Altstimme, stand ebenfalls auf, verabschiedete ihre Freunde mit Wangenküsschen und setzte sich dann wieder neben Lukas. So, sagte sie lächelnd und schaute ihm dabei in die Augen. Jetzt sind wir also unter uns. Lukas nickte, wortlos, sein Herz schlug heftiger. Ich heiße übrigens Julia, sagte sie. Dass du Lukas heißt, weiß ich ja schon, das wissen alle hier nach eurem tollen Auftritt. Na ja, danke, stammelte Lukas, ich weiß gar nicht. Doch, doch, im Ernst, echt klasse, sagte sie. Und dann sagte sie noch andere Dinge, die aber, je dichter ihr Mund seinem Ohr kam, bei Lukas nur als Leilalei und die ankamen. So erregt war er, und der Joint und der Alkohol taten auch, was sie tun sollten. Ich glaube, ich muss mal an die frische Luft, sagte er. Gute Idee, sagte sie, gehen wir. Und dann lagen sie irgendwo in den Dünen. Der Sand war kühl, ihr Mund näherte sich seinem, ihre Lippen waren weich und nachgiebig und ihre Zungen trafen sich zögernd wie zwei Fremde, die erst miteinander vertraut werden müssen, bevor sie das tun, wonach sie sich sehnen. Der Wind flüsterte Unverständliches durchs Dünengras. Sie löste sich von ihm, stützte den Ellbogen in den Sand, das Kinn in die Hand und sah ihn wie prüfend an. »Ihr müsstet mal was von Leonard Cohen in euer Repertoire aufnehmen«, sagte sie unvermittelt. »Von wem?« »Cohen, Leonard Cohen. Nie gehört. Wird dir gefallen?« »Ja, die Songs und auch sonst alles. Komm mal mit.« Er stand am Fenster von Julias Apartment und starrte in die Nacht. Der Mond legte eine schwankende Lichtspur aufs schwarze Tuch der See, das vom fahl schimmernden Schaum der Brandung gesäumt war. Julia hatte gesagt, es sei die Ferienwohnung ihrer Familie, aber wen sie mit Familie meinte, hatte sie nicht gesagt. Ihre Eltern? Womöglich ihren Freund? Oder gar Ehemann? Einen Ring trug sie allerdings nicht und die spießige Einrichtung mit allerlei maritimem Krimskrams deutete auch eher auf den Geschmack einer älteren Generation hin. Nachdem sie vom Strand gekommen waren, hatte Julia das grelle Deckenlicht sofort wieder ausgeschaltet, drei Teelichter angezündet und auf den Fußboden neben das Bett gestellt und war dann ins Bad gegangen. Sie verwandelt, kam sie wieder heraus, trug nun eine Art Kimono, gelb-schwarz gemustert, der im Kerzenlicht seidig glänzte. Wortlos kam sie auf Lukas zu, küsste ihn, öffnete seine Gürtelschnalle und den Reißverschluss, schob seine Jeans mitsamt der Unterhose abwärts und strich dabei wie zufällig an seinem steil aufragenden Schwanz entlang. Er hatte das Gefühl, nichts zurückhalten zu können, bei der nächsten Berührung explodieren zu müssen, sank, ohne sich das Hemd auszuziehen, mit ihr aufs Bett. Sie öffnete den Kimono, öffnete auch ihre Beine und half ihm mit einem resoluten Handgriff ins Ziel seiner Sehnsüchte, in das er sich nach wenigen unbeholfenen Bewegungen verströmte. Sie tätschelte ihm tröstend den Rücken. »Du hast es ja sehr eilig gehabt«, sagte sie sanft. »Ja, tut mir leid«, er schämte sich für die Schwäche, die doch nur das Resultat überschüssiger Kraft gewesen war. »Wir haben Zeit«, sagte sie. Neben dem Bett stand auf einem Sideboard ein Plattenspieler, ein altmodisches Koffergerät, bei dem sich der Lautsprecher im Deckel befand. Julia beugte sich aus dem Bett und drückte auf den Startknopf. Der Tonarm ruckte, und zuckte schwerfällig auf die Anfangsrille, leichtes Knistern, ein schlichtes Zupfmuster auf einer spanischen Gitarre und dann die Stimme, diese unvergleichliche Stimme, sonor, ganz und gar unpathetisch. Suzanne takes you down to a place near the river. Lukas wusste nicht, wie ihm geschah, was ihm geschah. Den Song, der ihn als ungelöstes Rätsel begleitet und in ihm rumort hatte, bekam er als Begleitmusik zu seinem ersten, zu seinem allerersten Mal geschenkt, als wäre der Song für diese Nacht geschrieben worden. Julia streifte den Kimono ab, legte sich wieder neben ihn, schob ein Knie auf seine Hüfte, den Unterschenkel zwischen seine Beine, knöpfte ihm das Hemd auf, streichelte seine Brust in She Lets the River Answer and You've Always Been Her Lover, während der Wind draußen zunahm und das Rauschen der Brandung durchs halb geöffnete Fenster strömte. Die Berührungen mischten sich mit der Musik, Haut wurde zu Klang, Melodie zu Muskel, Worte zu Fleisch, Gesang zu Gefühl. Was, ich meine, wer ist das? Fragte er benommen, als das Stück verklang und ein neues begann. Cohen, Leonard Cohen, hab ich dir doch versprochen. Sie küsste ihn und ließ sich von ihm küssen, führte seinen Mund und seine Hände an geheimnisvolle Regionen, die zu berühren er sich nicht einmal hätte träumen lassen, bis irgendwann der Tonarm wieder zurücksetzte. Für einen Moment löste sich Julia von ihm, um die Platte umzudrehen. Come over to the window, my little darling. Er fühlte sich stärker als zuvor. Das, was sich vorhin wie ein nicht vollständig eingelöstes Versprechen angefühlt hatte, wurde jetzt zum Ereignis. Es war, als bewegte er sich auf einem dunklen Strom zwischen zwei Reihen leuchtender Bojen, auf der einen Seite die Teelichter, auf der anderen die Lichter ihres Körpers, der Glanz ihrer Augen und rötlich schimmernde Brustwarzen, die sich unter seiner Zunge wie erhitzte Kieselsteine anfühlten. Es war heiß in ihr, heiß und weich, cremig, nachgiebig und zugleich fest. Sie bog sich ihm entgegen, umschloss ihn, ihre Zuckungen durchdrangen ihn, brachten ihn auf ihre Wellenlänge, lehrten ihn ihren Rhythmus. Er spürte, dass es ewig so weitergehen konnte, weitergehen musste. Dies durfte nie enden. Sie stöhnte, seufzte, bebte, ihr Rhythmus erfasste auch ihn wie ein Strudel, in dem seine Gedanken flüssig wurden und sich auflösten zu einem fassungslosen Gefühl, zum Staunen über die Gnade der Lust, die in dieser Welt mit nichts vergleichbar ist, mit nichts außer mit Musik. Im Morgengrauen weckte ihn das Rauschen von Wasser aus einem flachen Halbschlaf. Julia lag nicht mehr neben ihm. Das Geräusch kam aus dem Bad, sie duschte. Dann kam sie heraus, trug ein brav und sehr erwachsen aussehendes Sommerkleid, war ungeschminkt und hatte ein Handtuch wie einen Turban um den Kopf gewickelt. »Du musst jetzt gehen«, sagte sie, »ich reise ab und nehme die erste Fähre.« »Wohin? Wo lebst du denn? Im wirklichen Leben, meine ich.« Frag mich doch sowas nicht. Vergiss dies Bett, dies Apartment, diese Nacht. Es wird kein Wiedersehen geben. Erkundige dich nicht nach mir. Vergiss mich. Er rappelte sich auf, zog seine Sachen an, die auf dem Fußboden lagen. Sein Blick fiel auf das Plattencover. Ein ernst in die Kamera blickender Mann, vermutlich ein Automatenfoto, weißes Hemd, Anzug, Krawatte. Das Gegenteil eines Popstars, von einem Hippie ganz zu schweigen. Ein Erwachsener. Songs of Leonard Cohen, Stereo, Columbia. Aber ich, stammelte Lukas, ich meine, du geh frühstücken, sagte sie kühl in die Jugendherberge. Klang das spöttisch? War nicht allein schon das Wort Jugendherberge ein Hohn gegenüber dem, was in dieser Nacht geschehen war? Sie gab ihm einen trockenen Wangenkuss und jetzt geh, bitte. Die nächtliche Flut hatte Seetang angeschwemmt, der wie nasses Haar auf dem Strand lag und unzählige Muscheln glitzerten wie Mosaiken des Chaos in der Morgensonne. Lukas zog die Schuhe aus und ging barfuß entlang der Flutlinie über den festen, feuchten Sand. Obwohl er kaum geschlafen hatte, war er nicht müde, sondern fühlte sich so wach und frisch wie nie zuvor im Leben. Unter seinen Sohlen spürte er die Riffelungen, die das ablaufende Wasser grub, und er sog die Salzluft so gierig ein, als hätte er lange unter Wasser den Atem angehalten. Zum ersten Mal verstand er die Redensart, sich wie neugeboren fühlen. Der Seetank schimmerte grün in vielen Facetten, die von hellgrün wie Strandhafer bis zu dunkelflaschengrün reichten und an manchen Stellen sogar türkis, türkis wie Gitteskleid. Für das, was Julia ihm gezeigt und beigebracht hatte, war er ihr dankbar. Aber er war ihr auch dankbar, dass sie das Band zwischen ihr und ihm gleich wieder zerschnitten hatte, weil er wusste, dass er sie nie lieben konnte. Es war ein Feuerwerk gewesen, das in aller Pracht leuchtend und gleißend aufgestiegen und lustvoll in der Dunkelheit zerplatzt war. Und am Morgen blieben nur noch ein paar Papierfetzen übrig, Strandgut der Nacht. Verlieben konnte er sich vielleicht in eine wie Gitte. Jedenfalls sehnte er sich an diesem Morgen nach ihr. Aber zugleich keimte in ihm der Verdacht, dass wir nur diejenigen wirklich lieben, die uns unerreichbar bleiben. Das Schallplattenangebot im Musikhaus Wenger bestand zu zwei Dritteln aus klassischer Musik. Das dritte Drittel galt als Unterhaltungsmusik, von der wiederum zwei Drittel deutsche und ein Drittel internationale Interpreten waren. Immerhin konnte man sich im betulich altmodischen Musikhaus die Schallplatten noch anhören, bevor man sich zum Kauf durchrang. Zu dem Zweck gab es den sogenannten Hörtresen, hinter dem eine Verkäuferin Singleschallplatten auflegte. Mittels Hörern aus buntem Plastik und Schaumgummi, die wie Duschköpfe aussahen, konnte der interessierte Kunde dann seine Wahl treffen. Für Langspielplatten bot Wenger sogar die Exklusivität einer holzgetäfelten Hörkabine, in der zwei Ledersessel und eine erstklassige Stereoanlage auf Liebhaber des gediegenen Wohllauts warteten. Zwar rechnete Lukas nicht damit, in dieser Pop-, Rock- und Folk-Diaspora zu finden, was er suchte, aber bevor er dafür nach London oder New York pilgern müsste, wollte er zumindest gefragt haben. Haben Sie zufällig Songs of Leonard Cohen, eine Langspielplatte? Haben wir, sagte die Verkäuferin mit einer Selbstverständlichkeit, als werde die Platte täglich dutzendweise verkauft. Aber die wird derzeit in der Kabine, ach nein, Moment mal. Sie machte ein paar Schritte in Richtung der Hörkabine. Vor der geöffneten Tür stand eine andere Verkäuferin mit einer Langspielplatte in der Hand. Elfriede, rief ihre Kollegin, läuft die Platte schon? Nein, hier ist noch ein Kunde, der sich dafür interessiert. Und an Lukas gewandt, sagte sie, in der Kabine sitzt schon eine junge Dame, aber ich glaube, die beißt nicht. Lukas überlegte einen Moment, dachte an die Umstände, unter denen er vor 3 Tagen die Platte gehört hatte. Und obwohl er sich in Julia so wenig verliebt hatte, wie man seine Lehrerinnen liebt, empfand er es fast als Betrug oder Untreue ihr gegenüber, jetzt mit einer anderen diese Musik zu teilen. Und junge Dame klang spießig nach Faltenrock und gebügelter Bluse. Andererseits musste eine, die sich Leonard Cohen anhören wollte, vermutlich auf gleicher oder jedenfalls ähnlicher Wellenlänge funken wie er selbst. Und das konnte dann ja auch spannend werden. »Wollen Sie jetzt oder wollen Sie nicht?«, fragte die Verkäuferin. »Ja, ich komme ja schon«, sagte er, betrat die Kabine und erstarrte vom Blitz eines freudigen Schrecks getroffen. »Du, das kann ja gar nicht, ich meine, das ist ja, also du bist das?« »Gitte.« Sie saß in einem der Ledersessel und sah Lukas an, staunend, ungläubig fast, aber dann lächelte sie strahlend. »Ja, hallo Lukas, ja, ich bin's«, sagte sie. »Und was machst du denn hier?« »Die Platte«, sagte er, »ich will diese Platte hören, die du auch gerade...« »Ja, was ist denn nun?«, unterbrach die Verkäuferin das Gestammel dieses unverhofften Wiedersehens. »Soll ich die Platte nun abspielen?« »Ja, natürlich«, sagte Lukas und setzte sich in den anderen Sessel. Die Verkäuferin legte die Platte auf den Plattenteller, drückte auf den Startknopf, wünschte viel Vergnügen, verließ die Hörkabine und zog die Tür hinter sich zu. »Wie kommst du denn überhaupt auf diese Platte?«, sagte Lukas. »Auf Cohen, den kennt doch keiner.« »Psst«, sie legte den Zeigefinger an die Lippen, als die Gitarre einsetzte, und dann kam die Stimme, »Suzanne takes you down to a place near the river.« »Das ist der Wahnsinn«, sagte Lukas, »ein total irrer Zufall, dass wir...« »Seid doch jetzt bitte mal still«, flüsterte sie. »You can hear the boats go by, you can spend the night beside her.« Er sah sie von der Seite her an. Sie hatte die Haare zu einem Pferdeschwanz zurückgebunden, hatte Blue Jeans und ein schwarzes T-Shirt an. Sie starrte auf das Plattencover, das sie in beiden Händen hielt, wie eine Kostbarkeit. Und als sie aus den Augenwinkeln sah, dass er sie unverwandt anstarrte, blickte sie auf die Lautsprecherboxen, als wären die braunen Stoffbespannungen Bildschirme, auf denen sich die Musik in Bilder verwandelte. Oder wich sie seinem Blick aus? War die kalte Schulter, die sie ihm bot, gewollt? Oder war sie genauso beklommen wie er, genauso unsicher, wie sie zusammenfinden sollten in dieser hölzernen Kiste voll Sehnsucht, mühsam unterdrückter Gier und Musik? War das, was zwischen ihnen in der Turnhalle gelaufen war, etwa nur ein Geplänkel, ein heißgelaufener Flirt, eine Eintagsliebe gewesen? Das konnte, das durfte doch nicht wahr sein. Wenn sie wüsste, was er inzwischen erlebt und erlernt hatte. Oder nein, das blieb besser sein Geheimnis, das ging sie ja gar nichts an. Aber er wusste nun besser, wie er sie nehmen müsste, wenn sie ihn denn ließe. Ein zweiter Song begann, entfaltete sich, endete, gefolgt vom dritten, vierten, aber Lukas hörte kaum noch hin, spürte, wie er immer mehr verkrampfte. Etwas musste geschehen. Schließlich glitt er aus dem Sessel und kroch auf Knien zu ihr, als wollte er sich ihr unterwerfen, kniete vor ihr, als würde er sie anbeten, was er vielleicht sogar tat, ohne es zu wissen, und legte seine Hände auf ihre Oberschenkel. Und endlich ließ sie das Plattencover fallen, legte ihre Hände auf seine und beugte sich ihm entgegen. Ihr Kuss war ein zögerliches, zartes Wiedererkennen. »We weren't lovers like that, and besides, it would still be all right.« Dann lief die Nadel mit leisem Rauschen durch die Auslaufrille, und der Tonarm hob sich von der Platte. Die Verkäuferin kam herein, warf einen missbilligenden Blick auf den knienden Lukas und die errötende Gitte. »Wollen Sie die B-Seite auch noch hören?« Gitte schüttelte den Kopf. Lukas stand auf. »Ich kaufe die Platte.« »Aber wir haben nur dies eine Exemplar«, sagte die Verkäuferin. »Und die junge Dame war vor Ihnen da.« »Ja, schon okay«, sagte Gitte, »vielleicht leiht der junge Herr sie mir dann ja mal aus.« Sie lachten, und das war eine Befreiung. Sogar die Verkäuferin schmunzelte. Hand in Hand gingen sie in den nahen Schlosspark, setzten sich am Schwanenteich auf eine Bank, klärten, was zu klären war. Ja, das mit der Telefonnummer war ein Verschreiber gewesen, nicht 50 am Schluss, sondern 05. Und sie hatte so auf seinen Anruf gewartet, tagelang. Zum Trost küsste er sie nun tief und lang so lang und tief, wie es auf einer Parkbank an einem Augustnachmittag akzeptabel erschien. Und die Schallplatte? Wie war sie ausgerechnet auf Leonard Cohen gekommen? Ihre Freundin Doris, genauer gesagt der Bruder von Doris, hatte eine LP mit dem Titel That's Underground. Und auf dieser Platte waren Stücke von verschiedenen Gruppen und Musikern, ziemlich experimentelles Zeugs, das Doris überhaupt nicht mochte, mit dieser einen Ausnahme. Suzanne von Leonard Cohen. Und weil sie den Song so toll fand, hatte Doris ihn auch Gitte vorgespielt. Und an dem Abend hatten sie sich Suzanne wieder und wieder angehört, wohl ein Dutzend Mal, sodass sie schließlich den Text auswendig kannten. Aber so richtig kapiert habe ich das bis heute nicht, sagte Gitte. Ich meine das mit Jesus und dem Holzturm und so weiter. Was soll das denn bedeuten? Keine Ahnung, sagte Lukas. Und obwohl er dabei an Julia denken musste, hatte er wirklich nicht die leiseste Ahnung. Ich glaube, das ist Lyrik. Auch. Ja, auch Harry war begeistert. Die Akkordfolgen waren einfach, die Melodien einprägsam. Mit den Texten war es komplizierter, aber was sie nicht verstanden, nuschelten sie irgendwie weg. Da es sich ja um anspruchsvolle Lyrik handelte, würde das Publikum sowieso kaum etwas verstehen. Die Hälfte der Songs gehörte schnell zu Luke und Harrys Repertoire. Dass Lukas einzelne Wörter nicht verstand und vergeblich über Sinn und Bedeutung mancher Zeilen und ganzer Songs grübelte, minderte seine Faszination nicht im geringsten, sondern verstärkte im Gegenteil das Flair des Geheimnisvollen, Unerklärlichen, das die Songs ausstrahlten. Mit Gitte ging es ihm ähnlich. Sie verhielt sich widersprüchlich bis rätselhaft, ließ sich auf ihn ein, um sich gleich darauf wieder zu entziehen. Wenn er bei ihr anrief und ihre Mutter dann manchmal behauptete, Gitte sei nicht zu Hause, spürte er, dass sie sich verleugnen ließ, war stinksauer und frustriert und zugleich verliebter als zuvor. Aber dann verabredeten sie sich doch wieder im Carnegie Club, gingen zusammen ins Kino und auf Partys, kamen sich nah und näher, aber nie näher als am ersten Abend in der Turnhalle. Und wenn Lukas Eltern gelegentlich übers Wochenende verreisten, er also sturmfreie Bude hatte und sich die Gelegenheit bot, endlich die letzte Schwelle zu überschreiten oder über den eigenen Schatten zu springen oder wie immer man das ausdrücken konnte, was ihm auf Norderney geglückt war, hatte Gitte stets irgendeine Ausrede parat. Vielleicht war hoffnungslose Liebe die einzig wahre Liebe? Ja, vielleicht. Aber dann dachte er an die Nacht mit Julia und wie sehr er sich nach solchen Nächten sehnte. Und dafür würde er liebend gern auf die wahre Liebe verzichten. Obwohl er ihre Nummer inzwischen auswendig kannte und den Telefonhörer schon in der Hand hatte, blieb er eisern und rief sie nicht mehr an. Rat mal, wer demnächst in Hamburg auftritt, sagte Harry. Er hatte die Musikzeitschrift Sounds abonniert, in der es eine Rubrik für Tourneen und Konzerttermine gab und wusste deshalb stets, wer wann wo. Lukas zuckte mit den Schultern, Heintje? Harry lachte fast richtig. Na, sag schon, sagte Lukas. Zum ersten Mal in Deutschland, Leonard Cohen, Musikhalle Hamburg, 4. Mai, 20 Uhr. Tickets 12 bis 22 Mark. Das ist ja also echt alter Wahnsinn. Wir sind dabei. Trotz seines heroischen Verzichts auf die wahre Liebe wirkte das Stichwort Cohen wie ein bedingter Reflex, der Lukas mit Erinnerungen an Gitte überschwemmte. Wie lange hatte er sie schon nicht mehr gesehen? 3, 4 Wochen und offenbar war diese Wunde immer noch nicht verheilt. Sie war ja ein glühender Cohen-Fan, womöglich glühender, als sie es Lukas gegenüber war. Wenn sie sich überreden ließ, zum Konzert mitzukommen, würde ihre Leidenschaft für Cohen vielleicht auch auf Lukas abfärben. Und dann würde vielleicht doch noch alles gut. Über seinen Anruf schien sie sich überhaupt nicht zu wundern, dachte vermutlich, dass er sie wieder um ein Rendezvous anbetteln wollte. Als er dann mit der Sprache herausrückte, sagte sie einige Sekunden lang gar nichts, als müsste sie über den Vorschlag nachdenken, und dann platzte es aus ihr heraus und sie jubelte: Das ist ja toll, das ist ja super toll, und dass du an mich gedacht hast, ist echt lieb von dir, super lieb. Das fand Lukas auch und hoffte, dass Gitte sich endlich für seine Superliebe revanchieren würde. Sitzplätze gab es in Harrys Kastenente nur für Fahrer und Beifahrer, aber die Ladefläche hatte er mit Matratzen und Decken bequem ausstaffiert. Lukas machte es sich dort mit Gitte gemütlich. Sie verhielt sich nicht abweisend, aber auch nicht auf die anschmiegsame Weise, zu der dieser rollende Divan geradezu einlud. Es war eher ein schüchternes Händchenhalten, garniert mit dem einen oder anderen leidenschaftslosen Kuss. Lukas führte das darauf zurück, dass er sie nicht mehr angerufen und seit einem Monat nicht mehr getroffen hatte und sie ihre Beziehung also für beendet halten musste. Für sich selbst hatte er ja auch eine Art Notbremse gezogen, aber Worte wie Schluss, Aus, Ende hatten weder sie noch er in den Mund genommen. Außerdem hatte Harry im Rückspiegel alles im Blick und unter solcher Beobachtung konnte nichts heiß laufen, höchstens die Bremsen des 2CV, der rumpelnd und ratternd Richtung Hamburg rollte. Die Musikhalle war nur zur Hälfte besetzt, was Lukas enttäuschte, fast kränkte, als ob er für den matten Zulauf verantwortlich war und sich deshalb vor Gitte schämen musste. Ist halt ein Geheimtipp, befand Harry. Wenn den jeder gut finden würde, müssten wir ja an unserem Musikgeschmack zweifeln. Und wo Harry recht hatte, hatte er recht. Und weil überall im Publikum Lücken klafften, mogelten sie sich von ihren billigen Plätzen in eine der vorderen Reihen. Pünktlich um 8 folgte Cohen die Gitarre in der Hand seiner Band auf die Bühne. Der Mann war nicht groß, kleiner als Lukas, die Haare deutlich länger als auf dem Coverfoto, schwarzer Pullover, schwarze Hose. Guten Abend, sagte er auf Deutsch, und dann ging es los mit dem schmissigen So Long Marianne. Die Band bestand aus einem Gitarristen, Bassisten, Keyboarder, Schlagzeuger und 2 Background-Sängerinnen, war sehr gut eingespielt und hatte sichtlich Spaß. Sie spielten sämtliche Stücke der LP und dazwischen Songs, die Lukas nicht kannte. Sie stammten von einer neuen Platte, from an upcoming album, wie Cohen sagte. Bird on the Wire hieß eins der neuen Stücke, Lady Midnight ein anderes. Die bekannten Songs waren zum Teil anders arrangiert als auf der Platte, wurden auch mit Instrumentalsolos garniert und gestreckt, aber Cohens Stimme war so, wie Lukas sie im Ohr hatte, sonor, hypnotisch, unprätentiös. Während die Aufnahmen auf der Platte etwas Intimes verströmten, von dem man sich kaum vorstellen konnte, mit mehr als 2 Personen zuhören zu wollen, war die Atmosphäre im Saal gelöster, lässiger. Und je länger es dauerte, desto leichter und freier wurde die Stimmung auf der Bühne und übertrug sich aufs Publikum. Es waren zumeist ernste, melancholische, traurige Songs, keine Frage, aber dieser Ernst machte auch großen Spaß, weil die Musik ihn lockerte, hob und schwingen ließ. Nach einer Stunde gab es eine Pause, gefolgt von einer weiteren Dreiviertelstunde. Der ersten Zugabe folgte eine zweite, eine dritte. Niemand hielt es auf den Sitzen. Aus dem Publikum kletterten einige auf die Bühne, ohne von Ordnern daran gehindert zu werden. Cohen und der Band schien das zu gefallen. Während immer mehr Leute auf die Bühne kamen, war es so, als gehörte der ganze Saal zu dieser Band, und die Band und der Sänger dem Saal und den Menschen darin. Auch Gitte zog es nach vorn. Harry folgte ihr. Lukas blieb an seinem Platz, weil die Akustik dort besser war. Er sah, wie Harry die Hand nach Gitte ausstreckte, um ihr auf die Bühne zu helfen, und sie sich an ihm festhielt, um nicht zu stolpern. Der Anblick missfiel ihm. Der Saal stand Kopf. Als stünden sie noch im Bann des Gehörten, wechselten sie auf der Rückfahrt durch die Nacht nur wenige Worte. Sie waren sich einig, etwas Großartiges erlebt zu haben, und keiner von ihnen wollte den Eindruck zerreden. Lukas und Gitte hätten sich auf den Matratzen im Laderaum ausstrecken, hätten mit gegenseitigen Berührungen wortlos zueinander sprechen oder einfach einschlafen können, aber Gitte hockte mit übereinandergeschlagenen Beinen aufrecht da, die Augen geschlossen, als meditierte sie, und Lukas wagte nicht, sie zu stören. »Willst du nicht mal fahren?« fragte Harry plötzlich durch Motorlärm und Karosseriegeklapper. Lukas schreckte hoch. »Wie jetzt, mitten in der Nacht?« »Ich denke, du fährst so gern«, sagte Harry, »und ich brauche auch mal eine Ablösung. In 5 Kilometern kommt ein Raster aus Grundbergsee, dann tauschen wir.« Sie tauschten. Soweit es im Rückspiegel und im Licht vorbeihuschender Scheinwerfer zu erkennen war, hatte Gitte ihren Lotussitz aufgegeben und lag nun neben Harry, der eigentlich gar nicht auf Blondinen stand. Wenig später bestand Lukas das Abitur und zog zum Studium nach Hamburg. Am Mönckebergbrunnen in der City gab es einen Schallplattenladen, der im Verhältnis zum Musikhaus Wenger so groß war wie das Musikhaus Wenger zur holzgetäfelten Hörkabine. Lukas ging hinein und kaufte die Platte, die im Schaufenster neben anderen Neuerscheinungen lag. Leonard Cohen, Songs from a Room. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Ich möchte noch eine Anmerkung machen. Dieses Leonard Cohen-Konzert 1970 in der Hamburger Musikhalle, die jetzt ja Leitzhalle heißt, glaube ich, ne?
Yeah.
Ja. Lukas Freund Harry, der im wirklichen Leben natürlich nicht Harry heißt, hat ein Foto dieses Konzerts gemacht. Das ist in diesem Buch auch abgedruckt. Und auf diesem Foto sieht man sogar in Rückansicht Gitte, die natürlich im wirklichen Leben auch anders heißt. Nur Lukas ist nicht drauf. Mal wieder typisch.
Ja, lieber Klaus Bohlig, vielen Dank. Wenn ich den Beifall recht interpretiert habe, dann enthielt er eine Bitte um Zugabe.
Wie bitte?
Eine Bitte um Zugabe.
Zugabe hier?
Ja.
Ja. Gut, okay. Ja, das ist also der erste Teil dieses, nennen wir es Kurzroman oder zwei zusammenhängende Erzählungen. Dann lese ich noch ein paar Stellen oder den Anfang des zweiten Teils. Bücher, die wir lasen, Musik, die wir hörten, Briefe, die wir schrieben oder bekamen, Fotos, die wir voneinander machten, lassen uns manchmal an ferne Tage und verflossene Lieben denken. Plötzlich zerreißt der staubige Schleier des Vergessens, den die Jahre übers Damals gelegt haben, und durch die Risse fällt Licht der Erinnerung. Oder müsste es statt Licht nicht besser Schein der Erinnerung heißen, weil Erinnerungen trügerisch sind, Erfindungen, Dichtungen. Es war kein Schock wie bei John Lennons Ermordung, aber die Nachricht von Leonard Cohens Tod stimmte Lukas traurig. Es fühlte sich an, als sei ein alter Freund gestorben. Seit er im grünen Leuchten des magischen Auges zum ersten Mal Susanne gehört hatte, war er ihm treu geblieben. Das war nun lange her, verdammt lang, 50 Jahre fast. Und während dieses halben Jahrhunderts hatte er Cohns Platten gekauft, seine Bücher gelesen, seine Songs auf der Gitarre gespielt und gesungen. Lukas legte eine CD auf, Don't Dwell on What Has Passed Away or What Is Yet to Be, strich mit dem Zeigefinger über die Rücken von Cohns Büchern und zog das erste, das er gekauft hatte, aus dem Regal, Selected Poems, ein zerlesenes Taschenbuch, braunstichig, vergilbt, bestoßen, aus der Bindung gebrochen, There is a crack in everything, und mit Tesafilm notdürftig zusammengeflickt, That's how the light gets in. Als er es aufklappte, rutschte ein Foto heraus, fiel auf den Fußboden und blieb mit dem Rücken nach oben liegen. Noch bevor er sich danach bückte, wusste er, welches Foto das war. Summer 77, that's a fine memory, stand auf der Rückseite, mit Bleistift gekritzelt in dieser unverwechselbar chaotischen Linkshänderschrift. Das Schwarz-Weiß-Foto, das so ausgeblichen war wie seine Erinnerung, hatte er selbst gemacht. Mit ihrer Kamera, damals, an einem dieser datumslosen, silbernen Morgen. Ein Unglück kommt selten allein, aber eine Pechsträhne kann manchmal auch den Weg zu unverhofftem Glück ebnen. Im Sommer 1977 standen die Dinge für Lukas schlecht. Zwar hatte er ohne größere Probleme sein Examen bestanden, aber die Aussicht, nun ein Referendariat zu absolvieren, um dann als Deutschlehrer wieder zur Schule gehen zu müssen, diesmal lebenslang oder jedenfalls bis zur Pension, war düster, wenn nicht gar bedrohlich. Er fühlte sich nicht dazu berufen, gelangweilten Schülern irgendwelche hüftsteifen Klassiker einzutrichtern, die aus unerfindlichen Gründen als geniale Dichtung und Unentbehrlichkeit solider Halbbildung galten. Oder schlimmer noch, ihnen solche Literatur anzudienen, bei der ihm selbst das Herz aufging und damit dann ebenfalls auf gesammeltes Desinteresse zu stoßen. Ihm gefielen manche Sachen von Ben, ihm gefiel auch Brechts Hauspostille, Gedichte also, die wie Songtexte klangen und es teilweise ja auch waren. Im Deutschunterricht hätte man dergleichen vermutlich unterbringen können, ohne sich gleich als Apokommunist verdächtig zu machen. Aber in stillen Momenten, die zwischen Ohnmacht und Größenwahn oszillierten, gestand Lukas sich ein, nie auch nur die leiseste Motivation für den Lehrerberuf verspürt zu haben. Eigentlich hegte er gar keinen konkreten Berufswunsch. Etwas werden wollte er allerdings sehr wohl, nämlich in der peinlichen, träumerischen Selbstverkennung des jungen Manns, der er damals war, so etwas wie Leonard Cohen. Der hatte als mäßig bekannter Lyriker und Romancier begonnen und war bereits 33 Jahre alt gewesen, als seine erste Langspielplatte erschien. In jenem Sommer, an den Lukas das aus dem zerfledderten Buch gerutschte Foto so unverhofft erinnerte, war Lukas 26. Er hatte nicht nur ein Examen gemacht, mit dem er nichts anzufangen wusste oder wollte, sondern auch einen Roman mit dem schönen Titel »Auf freier Strecke« geschrieben, der auf einer frustrierenden Odyssee durch zahlreiche Verlage mit dem üblichen Vordruckvokabular abgefloskelt wurde. Bedauern wir Ihnen mitteilen zu müssen, für unsere Programmstruktur leider ungeeignet, dass wir unverlangt eingesandte Manuskripte nicht kommentieren können und so weiter und so fort. Lukas spielte Gitarre und sang Background in einer Band. Besser gesagt, er versuchte mit drei Freunden eine Band zu etablieren. Sie jammten stundenlang auf einigen schlichten Rock-, Blues- und Folk-Standards herum, konnten sich aber nie einigen, in welche Richtung es eigentlich gehen sollte. Der Bassist, zugleich Leadsänger, schwärmte für Funk und Soul. Der Keyboarder träumte von Prog-Rock à la Genesis. Das Idol des Drummers war Gene Krupa. Und Lukas wollte so etwas Ähnliches werden wie Leonard Cohen. Auf Deutsch. Das konnte ja auch nicht gut gehen. Die Songs, die er zu den Sessions mitbrachte, lösten müdes Achselzucken aus. Sein letzter Versuch, eine Mittemponummer mit einer, wie er jedenfalls fand, schmissigen Melodie, hieß »Frag nie« und der Text ging so. »Frag nie, wohin die Reise geht, im Zug nach nirgendwo. Du fährst als blinder Passagier auf eigenes Risiko. Frag nicht die Fische nach dem Meer, nicht die Wolken nach dem Wind. Nach ihrem Lied frag nicht die Nachtigall, frag nicht nach Rauch und Schall, nicht die Wolken nach dem Wind. Frag nie, wohin die Reise geht auf diesem Geisterschiff, für das es keinen Hafen gibt, nur noch ein letztes Riff. Frag nicht die Fische nach dem Meer, nicht die Wolken nach dem Wind, nach seinem Duft frag nicht den Rosenstrauch, frag nicht nach Schall und Rauch, nicht die Wolken nach dem Wind. Frag nie, wohin die Reise geht, im Flug von hier nach da. Du brauchst auch keinen Boardingpass zum Flug ins Nirvana. Als er den Song vortrug, klimperte der Keyboarder die Melodie bei der zweiten Strophe schon mit, was Lukas für ein gutes Zeichen hielt. Aber anschließend machte der Keyboarder dann doch nur nachdenklich, so. Tja, also irgendwie, ich weiß nicht, murmelte der Drummer. Der Bassist und Leadsänger zupfte einen Basslauf, der nie und nimmer zu dem Song passen würde. Sowas, sagte er dann entschieden, kann ich nicht singen. Nachtigall, Rosenstrauch, wir sind doch keine Schlagerfuzzis. Und müsste es nicht Flug nach Nirvana heißen, nicht ins Nirvana, erkundigte sich der Drummer. Man fliegt ja auch nicht ins New York, sondern nach New York. Wo liegt Nirvana überhaupt? Tja, und das war's dann. Lukas packte seine Klampfe in den Koffer, knallte den Deckel demonstrativ zu und verließ den Übungskeller. Danke.